Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Peter Knuth. Peter ist gemeinsam Geschäftsführer mit Stefan Jakob bei der Enerix Franchise GmbH und Co. KG. Peter ist Unternehmer und steht für Wachstum, Struktur und konsequente Umsetzung in einem hochdynamischen Markt. Mit Enerix hat er ein bundesweites Netzwerk im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien mit aufgebaut. Ein starkes Beispiel dafür, wie Unternehmertum, Skalierung und nachhaltige Geschäftsmodelle heute zusammenspielen können. Im Podcast sprechen wir darüber, wie man ein Franchise-System erfolgreich steuert, welche unternehmerischen Entscheidungen wirklich zählen und welche Rolle Zahlen, Strategie und Klarheit für nachhaltiges Wachstum spielen. Peter, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Daniel.
Fangen wir bei dir mal ganz früh an. Wie war denn deine Schulzeit und dein Einstieg ins Erwerbsleben?
Ja, an die Schulzeit habe ich jetzt nicht die allerbesten Erinnerungen. Also ich war nach der Grundschule auf der Hauptschule, habe dann im Nachgang ab der Klasse 10 war ich dann auf einer Berufsfachschule, da habe ich das Elektrotechnische gelernt und meine mittlere Reife erreicht. Danach habe ich eine Schlosserausbildung gemacht, habe auch als Schlosser im Nachgang gearbeitet. Dann kam der Zivildienst und nach dem Zivildienst so ein bisschen die Findungsphase. Und ich war so ein bisschen orientierungslos. Und ein Freund von mir, der sagte dann zu mir, weil er in Bochum Maschinenbau studierte, Peter, jetzt mach mal was Gescheites. Und du hast ja Schlosser gelernt, dann solltest du jetzt auch Maschinenbau studieren. Naja, und ohne Abitur ist es natürlich recht schwierig. Der Freund hat mich dann aber so motiviert, dass ich dann erst mein Abitur nachgeholt habe und dann ebenfalls Maschinenbau studiert habe.
Wow, bis dahin ist das schon mal eine sehr starke Leistung. Ich meine, die Arbeit muss man erst einmal investieren, um diese ganzen Fortbildungen zu machen. Wie ging es denn nach dem Studium weiter?
Ja, nach dem Studium ging es so weiter. Also das Wichtigste habe ich während des Studiums kennengelernt. Das war nämlich meine Frau. Die hat an der gleichen Hochschule wie ich studiert, Grafikdesign. Und sie war Regensburgerin und hat im Rheinland studiert. Und sie hat mich dann sozusagen mit nach Bayern genommen. Und da habe ich dann nach dem Studium so den Einstieg ins Berufsleben gefunden. Ich war da in einem Konstruktionsbüro erst angestellt als Projektleiter und wir haben Mobilfunkstandorte geplant und da war ich dann ein paar Jahre.
Wie ging es von da aus weiter? Hast du dann direkt schon den Gründungsgedanken gehabt oder gab es da noch ein paar Stationen dazwischen?
Ja, innerhalb des Mobilfunks habe ich tatsächlich nochmal eine Station gehabt. Also ich hatte eine recht weite Anfahrt tagtäglich. Da habe ich in Nürnberg gearbeitet und das etwas weiter weg von Nürnberg. Und es waren jeden Tag einfach 120 Kilometer zu fahren. Und nach ein paar Jahren habe ich mir gesagt, ja, ich möchte eigentlich näher zu meinem Wohnort dann auch arbeiten. Dann habe ich einmal innerhalb der Mobilfunkbranche gewechselt und dann war das eigentlich eher so ein Zufall, 2002 wird es gewesen sein, da habe ich einen Freund besucht zusammen mit meiner Frau, die hat für ihn ein paar grafische Arbeiten gemacht und die hat ihm da was vorgestellt und beim Verabschieden hat er dann zu mir gesagt, ja, er sucht jemanden, der für ihn den Vertrieb im Solarbereich aufbaut. Und ja, das war so ein bisschen der Virus, der bei mir im Kopf dann gesetzt wurde. Und so kam ich dann zumindest mal in die Solarbranche. Und da war es dann tatsächlich so, es hat ein paar Jahre gedauert. Ich war da in einer guten Position, aber angestellt. Und tatsächlich war es dann so in 2006 so der Gedanke, ich möchte mich selbstständig machen, weil ich habe immer so gearbeitet, als hätte das Unternehmen mir gehört. Und ja, das war aber leider nicht der Fall. Und so habe ich dann damals so den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Und mit einem Partner zusammen, muss man sagen, das ist der Stefan Jakob, mit dem ich heute noch immer partnerschaftlich zusammenarbeite. Und wir haben dann beide zusammen beschlossen, dass wir da aus dieser Anstellung rein in die Selbstständigkeit gehen.
Jetzt ist es ja kein ganz einfacher Schritt. Das bedarf ja schon sehr viel Mut, wenn man einen guten Job hat, vielleicht auch gut bezahlt, sicher dann in sich selbstständig zu machen. Und man muss ja auch Family und Freunde mitnehmen. Wie war das bei dir? Hat das gut funktioniert oder war doch da einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich auch immer unseren Franchise-Partnern. Die Familie muss immer dahinter stehen. Und wenn man nicht aus einer Familie kommt, wo es schon Selbstständige gibt oder Unternehmer, dann ist es natürlich, da hat man intern schon mal Diskussionen zu führen. Meine Frau hat mich da aber ermutigt, weil ihre Eltern waren tatsächlich selbstständig und die hat gesagt, ja, wir probieren es aus. Und wenn es nichts ist, dann ist halt wieder in die Anstellung zurück. Aber wenn man es nicht ausgetestet hat, dann kann man nie sagen, ich hätte es schaffen können. Ne? Und das war eigentlich, es war tatsächlich die Unterstützung meiner Frau. Ich glaube, ohne diese Zusage hätte ich es vielleicht nicht gewagt.
Okay, das ist ja wirklich sehr wichtig, dass man diese Unterstützung hat. Wie ging es denn dann bei euch los? Habt ihr euch auf der grünen Wiese selbstständig gemacht oder hattet ihr da schon so ein bisschen Rückenwind? Wie habt ihr gestartet?
Unser Franchise-System ist ein Zusammenschluss von Fachbetrieben, die dem privaten Hausbesitzer Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen installieren. Und das ganze Thema hat im Jahr 2000 begonnen. Am 1. April 2000 ist das Erneuerbare Energiengesetz in Kraft getreten. Und das hat damals Wasser, Wind und Sonne gefördert. Und das hat zu einem gewissen Boom in Deutschland geführt. Und diesen Boom haben wir damals für uns mitgenommen und haben gesagt, wir machen uns selbstständig. Und weil wir damals schon erkannt haben, als Einzelkämpfer ist es recht schwer, sich im Markt durchzusetzen, haben wir direkt so die Idee gehabt, eine Fachbetriebskette aufzubauen. Jetzt hat man natürlich nicht die Rückendeckung eines Konzerns, sondern wir sind ohne finanzielle Unterstützung gestartet. Und da kam dann natürlich schnell die Idee auf, wir bauen nicht eine Fachbetriebskette mit eigenen Niederlassungen auf, sondern bauen das auf Basis eines Franchise-Systems auf. Das war von vornherein die Grundidee. Und mit dieser Grundidee sind wir zum Deutschen Franchise-Verband. Und der damalige Geschäftsführer, der Torben Brodersen, der hat uns da eigentlich recht gut informiert, beraten und hat uns da auch so Tipps gegeben, wie man an die ganze Sache herangeht. Und die erste Aufgabe war es tatsächlich, dass er gesagt hat, das, was ihr später franchisieren wollt, das müsst ihr auch selber beherrschen. Und das heißt, ihr müsst erstmal am besten selbst einen Musterbetrieb aufbauen. Und das haben der Stefan und ich damals gemacht. Also das heißt, alles das, was wir heute von unseren Franchise-Partnern letztlich verlangen, das haben wir auch selber durchlaufen. Also das hieß damals auch für uns, wir haben selbst Anlagen geplant, verkauft und sogar die ersten auch mit installiert. Das fiel mir jetzt relativ leicht, weil ich mit einer handwerklichen Ausbildung eigentlich die meisten Handgriffe schon beherrschte. Und so war letztlich der Einstieg.
Okay, würde ich sagen, finde ich genau richtig. Ne? Erstmal schauen, dass man es selber kann, bevor man anderen beibringt, wie sie es machen sollen. Trotzdem stelle ich mir vor, dass das ein enormes Invest ist an Zeit. Also neben der eigenen Firma dann auch noch dieses Franchise-System aufzubauen, ist mal, das kostet ja auch alles Geld und muss finanziert werden.
Ja, das ist richtig. Man muss nur dazu sagen, also das Franchise-System hat sich erst dann ab 2009 gebildet. Also das heißt, die ersten zwei Jahre war das unser Musterbetrieb. Und den haben mein Geschäftspartner und ich aus Eigenmitteln finanziert, also Ersparnissen, die wir damals hatten. Und wir hatten damals das Glück, es gab diese Gründungsunterstützung von der Arbeitsagentur. Also das heißt, wir hatten 6 Monate zumindest mal die Höhe des Arbeitslosengeldes plus noch eine Unterstützung für die Krankenversicherung. Das hatte eigentlich schon so ein bisschen Sicherheit gegeben, aber auf privater Seite. Ich hatte damals zwei kleine Kinder und mein Haus gerade finanziert. Und da ist man natürlich schon bemüht, dass man seine Tilgungen weiterhin zahlen kann. Also das hieß, wir haben natürlich investiert, aber was wir noch viel mehr investiert haben, war unsere Arbeitszeit. Also das war tatsächlich keine 40- oder 50-Stunden-Woche, sondern weit darüber hinaus. Aber man muss sagen, rückblickend, das war das beste Invest letztlich.
Das ist immer schön, wenn es sich auszahlt. Leider kennen wir auch schon Mandanten, wo man sagt, es funktioniert nicht. Also wir haben bei uns so von der IHK die Statistik, etwa die Hälfte aller Gründungen werden in den ersten 5 Jahren wieder eingestellt, was ich persönlich sehr schade finde, dass da doch die Quote des Scheiterns so hoch liegt. Von daher freut es mich immer, wenn es erfolgreich funktioniert. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr denn damals? Weil irgendwann kann man doch nicht alles alleine, man braucht so die ersten Leute, die einem helfen.
Ja, genau. Also Mitarbeiter 1 und 2, die habe ich jetzt gerade schon vorgestellt. Das waren der Stefan und ich. Aber tatsächlich haben wir dann nach einem halben Jahr gemerkt, ja, das sind so viele administrative Aufgaben. Da braucht man jemanden im Backoffice dafür. Dann brauchten wir jemanden für die Projektabwicklung. Ich habe zwar Ingenieurstitel, aber ich bin kein Elektroingenieur und auch kein Elektromeister. Deswegen haben wir uns dann relativ schnell einen Elektromeister eingestellt. Ja, und so wuchs es halt Stück für Stück, eigentlich fast schneller, als wir damals uns zugetraut haben. Aber wenn man merkt, vorne kommen die Aufträge rein, dann ist man auch motiviert, Personal einzustellen. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben nicht so schnell eingestellt, wie wir es hätten vielleicht tun sollen. Aber wir haben, also das ist ja immer bei kleinen Gründungsbetrieben, da muss man ja schon sehr überzeugend sein, dass man überhaupt Mitarbeiter findet, weil wir sitzen hier in Regensburg und da gibt es viel Industrie und Industrie hat in der Regel sehr gute Gehälter und generell auch weniger Arbeitsstunden. Und das war halt so die Herausforderung. Aber wir haben Mitarbeiter überzeugen können und so sind wir dann, glaube ich, auf der ersten Weihnachtsfeier, das war dann ja eigentlich genau ein Jahr, wir haben am 1.1. gestartet und zur Weihnachtsfeier, glaube ich, waren wir schon zu 8.
Okay, Wahnsinn. Vielleicht magst du ein bisschen die Zahlen teilen. Ihr seid ja auch Fokus Wachstumschampion ausgezeichnet. Das heißt, eure Zahlen sind ja öffentlich eher ein bisschen ersichtlich. Wie war denn so euer Umsatzwachstum so vom ersten Jahr bis heute?
Ja, das ist ja bei einem Franchise-System, muss man da ja immer zwei Umsatzzahlen betrachten. Also generell in der Solarbranche im ersten Jahr, das war 2007, da waren die Solarsysteme noch extrem kostenintensiv, also viel teurer, als sie heute sind. Und wir hatten im ersten Jahr bereits 3,5 Millionen Euro Umsatz. Und im zweiten stieg das dann schon auf 8 an und im dritten auf 18,5 Millionen, meine ich, mich richtig zu erinnern. Das waren die eigenen Innenumsätze ohne Franchise-Nehmer. Jetzt sind wir natürlich sehr stark fokussiert. Wir haben zwar nach wie vor einen Musterbetrieb in Regensburg und in Feucht, wo ich auch Geschäftsführer bin und die auch zu unserem Unternehmen gehören. Aber die meisten sind ja Franchise-Betriebe und da haben wir jetzt in den letzten Jahren so um die 100 Franchise-Betriebe aufbauen können und wir hatten 2023 waren es sogar über 300 Millionen, die wir als Außenumsatz hatten. Ein Bruchteil ist natürlich immer der echte Innenumsatz der Zentrale. Es pendelt sich jetzt, muss man sagen, weil auch diese Boom-Jahre 2022, 2023 jetzt nicht mehr da sind. Also jetzt liegen wir so bei um die 150 bis 200 Millionen im Schnitt.
Wow, das ist trotzdem eine starke Leistung, ein Unternehmen aufzubauen von null auf so viel Umsatz. Das kann man sehr stolz drauf sein, dass man das geschafft hat. Hast du so eine grobe Hausnummer, wie viele PV-Anlagen ihr so pro Jahr installieren könnt?
Ja, können tun wir natürlich mehr. also momentan, also jetzt Anfang 2026, wir haben jetzt 2 Jahre in der Branche hinter uns. 2024 und 2025 ist die Nachfrage wieder auf das Niveau von vor Corona und vor der Ukraine zurückgegangen. Also 2022 ist die Nachfrage eben durch den Krieg in der Ukraine extrem angestiegen. Also jeder hatte Angst vor der Energiekrise und damit hat sich jeder versucht, selbst zu versorgen mit Photovoltaik, Speicherung und Notstromversorgung. Und da haben wir in den Jahren haben wir um die 10.000 Anlagen gebaut. Jetzt sind wir ja vielleicht so bei 5.000, 6.000 im Jahresschnitt, haben aber auch vor 2 Jahren damit begonnen, das Thema Wärmepumpen mit hineinzunehmen. Und das ist ein schöner Vorteil, den wir haben. Die Kunden, die vor 20, 15 oder 10 Jahren eine PV-Anlage von uns gekauft haben, die sind jetzt auch sehr daran interessiert, dass wir denen auch eine Wärmepumpe installieren. Also das heißt, dieser Markt wächst für uns definitiv schneller. Und damit können wir eben auch diese Rückgänge im Solarbereich gut ausgleichen.
Okay, ich meine, das ist natürlich wirklich toll. Ich sage mal, das ist eigentlich ein Projektgeschäft, wenn man einmal so eine PV-Anlage installiert hat, die hält ja ein bisschen. Es ist ja nichts, was morgen wiederkommt. Ich als Steuerberater habe den Vorteil, meine Kunden kommen jeden Monat wieder mit ihrer Buchhaltung. Das habt ihr so nicht. Aber wenn ihr dann sagt, okay, wir haben jetzt auch neue Techniken, die können wir anbieten und haben ein Folgegeschäft, das ist super. Wie kommt ihr denn an Neukunden?
Ja, also das ist tatsächlich so die größte Herausforderung. Und es ist bei uns natürlich auch so, wenn man einmal mit einem Einmalkunden in Kontakt ist, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, ihm nach Jahren eine Wärmepumpe zu verkaufen. Aber ein großer Anteil unserer Neukunden ist tatsächlich das Empfehlungsgeschäft. Also wenn man sich bemüht, als Anbieter dem Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern vielleicht auch sogar zu begeistern, dann ist die Chance sehr groß, dass man auch weitervermittelt wird in den Freundeskreis. Wir haben das auch zum Teil jetzt schon automatisiert. Natürlich ein ganz großer Anteil ist unsere Internetseite. Die muss gut auffindbar sein. Wir machen regelmäßig Informationsveranstaltungen in den Geschäftsstellen unserer Partner. Also das heißt, hier lädt man einmal pro Monat ein und hat dann wechselnde Themen. Das kann mal die reine Photovoltaikanlage sein, das kann die Kombination mit dynamischen Stromtarifen sein, mit Speichern, mit Wärmepumpen. Also das heißt, wir müssen in der Region sichtbar sein und dann so sichtbar sein, wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt, dass er dann automatisch dann auch auf uns zukommt. Klar, man könnte jetzt auch Leads kaufen. Da gibt es, ich glaube, da gibt es keine Branche, wo man keine Portale findet. Vielleicht im Steuerberatungsbereich nicht. Aber sowas empfehlen wir tatsächlich nicht, weil das keine nachhaltigen Anfragen sind. Also ich würde mal sagen, es ist immer eine gute Mischung und man muss in allen Bereichen sich zeigen, ob es online oder offline ist. Dann hat man eine gute Chance, dass man auch angefragt wird.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich gehe mal auf euer Franchise-System. Was sind denn so die größten Vorteile, mit euch zusammenzuarbeiten im Vergleich zu, ich bin ein Elektriker und montiere selber meine PV-Anlagen, kümmere mich um alles selbst?
Ja, also unsere Franchise-Nehmer sind mit dem Einstieg in unser System branchenfremd und Gründer. Also das heißt, wir ermöglichen den erstmal, dass die sich mit einem technischen Produkt selbstständig machen können. Unsere Franchise-Nehmer sind in der Regel so Mitte 40, männlich und haben schon so 15 bis 20 Jahre Berufserfahrung, kommen aus dem mittleren Management, haben auch Ersparnisse und haben so die Lust, die Motivation, nochmal was Eigenes aufzubauen. Und bevor sie das Rad neu erfinden, gehen sie halt den vielleicht etwas leichteren Weg über ein Franchise-System. Und das ist eigentlich, ich würde mal sagen, der Hauptvorteil, dass wir denen den Einstieg sehr charmant machen. Und dadurch, dass wir jetzt auch schon 20 Jahre am Markt sind, ist das Vertrauen auch der Kunden sehr groß, wenn jetzt ein Gründer ein Angebot macht, dann ist er eigentlich kein Gründer in dem Sinne oder ja eine Neugründung in der Region, sondern es steht ein System dahinter. Und das muss auch der Franchise-Nehmer so verkaufen. Und es ist tatsächlich so, dass wir sehr intensiv mit den jungen Franchise-Partnern zusammenarbeiten. Die durchlaufen bei uns eine Schulung. Die wird vom TÜV Rheinland dann zum Schluss zertifiziert. Wir unterstützen immer Anlagenplanungen bei den Montagen. Also all diese Dinge werden recht smart von uns dem Partner mitgegeben, sodass er relativ schnell Fuß fasst. Klar, jemand, der aus dem Handwerk kommt, der schon Anlagen selbst installiert. Klar, gewisse Vorteile liefern wir ihm auch. Wir haben unser System jetzt auch geöffnet. Wir haben auch das Interesse, kleinere Solarbetriebe in unser System zu integrieren. Aber aktuell sind 95% unserer Partner komplette Gründer und Quereinsteiger.
Okay, das heißt, die Vorteile liegen im Bereich Marketing, im Bereich Prozesse, wahrscheinlich auch im Einkauf, dass ihr, ich sag mal, Praxisprodukte, Module habt und so weiter.
Ganz genau. Also es ist eigentlich das, was du jetzt schon gesagt hast. Das sind so die Schwerpunkte. Marketing vorweg. Einkaufen kann man natürlich auch selber. Man kriegt über den Großhandel eigentlich auch sehr gutes Material, aber wir arbeiten immer direkt mit den Herstellern zusammen. Wir haben eine große Marketingabteilung, wir haben eine Presseabteilung. Alles, was sich jemand vorstellt, der sich gründet und der muss sich auch selber nichts ausdenken, weil du kannst dir vorstellen, nach 20 Jahren Markterfahrung ist eigentlich schon mal alles passiert und wir haben zu allen möglichen Dingen auch schon Lösungen erarbeitet und darauf greift jeder neue Franchise-Partner zurück.
Wie tragt ihr dann eure Kosten? Habt ihr so ein typisches System, dass ihr sagt, okay, wir haben eine Onboarding-Gebühr und eine laufende Gebühr oder eine Umsatzgebühr?
Genau, das ist natürlich erstmal eine Einstiegsgebühr. Also wenn man das mal zusammenrechnet, die verschiedenen, also Einstiegsgebühr, dann gibt es Schulungsgebühr, eine Marketinggebühr für das Gründerpaket. Da sind dann auch schon so gewisse Dinge dabei, um seinen Standort auch auszustatten, Fahrzeuge zu beschriften. Also da liegt man so bei rund 25.000 Euro Einstiegsgebühr. Damit sind wir an sich sehr, 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 sehr günstig, wenn man das mal so vergleicht. Da kenne ich andere Werte, die vom Franchise-Verband veröffentlicht werden. Und dann haben wir eine laufende Gebühr fürs Marketing, die gestaffelt ist, und eine umsatzabhängige Franchise-Gebühr.
Okay, spannend. Ja, für Gründer hören sich 25.000 erstmal viel an. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das nichts ist. Wenn man das nämlich alles selber aufbaut, entwickelt allein die Zeit, die man da reinsteckt, musste man ja auch eigentlich irgendwie bepreisen. Und dann auch so vielleicht auch die ersten Fehlschläge, die man mal macht, wenn man was zum ersten Mal macht, die man sich gespart hat. Das spart einem so unfassbar viel Geld, dass es im Endeffekt dann doch relativ preiswert ist, über ein Franchise-System zu gehen. Hast du denn so für dich so Schlüsselmomente mitgenommen, wo du sagst, boah, jetzt an das waren so Momente für uns, da haben wir wirklich schon was ganz Tolles erreicht, so einen richtig tollen Erfolg gehabt?
Ja, also es hat man tatsächlich, also 2007 haben wir uns gegründet und 2012 war so ein starker Einschnitt im Solarbereich. Das ist die Nachfrage extrem nach unten gegangen. Das lag daran, dass die Regierung damals die Förderungen stark beschnitten haben und unterjährig, damals sind sehr viele Unternehmen in die Insolvenz geschlittert. Und wir haben uns da über die Jahre, das ging dann 12, 13, 14, eigentlich gut rübergebracht und haben dann sozusagen ab 2015 einen Neustart gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, in den Jahren, wo es so bescheiden lief, da haben wir sehr, sehr viel gelernt, auch Dinge zu automatisieren, zu standardisieren, uns auch zu fokussieren auf einen gewissen Kundentypen. Das kann ich eigentlich auch jedem Gründer mitgeben. Also hier nicht versuchen, einen Bauchladen aufzubauen, sondern sich zu fokussieren und die Probleme seiner Zielgruppe auch zu lösen. Dann kommt der Erfolg schon ziemlich sicher. Und darauf haben wir uns dann fokussiert. Und 2017 lief es bei uns eigentlich mittlerweile dann schon wieder sehr gut. Wir haben wieder einige neue Franchise-Partner gewonnen. Und da wurden wir vom Deutschen Franchise-Verband zum besten Franchise-System des Jahres ausgezeichnet. Und das war wirklich so eine, ja, fast so wie so ein Ritterschlag im Franchise. Und da waren wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir damals diese Auszeichnung bekommen haben.
Ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn, was ihr aufgebaut habt. Finde ich richtig toll, wie ihr das gemacht habt. Ich gehe mal kurz auf eure Kundenseite. Habt ihr denn Zielkunden, mit denen ihr besonders gerne zusammenarbeitet? Ich vermute mal, es sind meistens Privatpersonen oder macht ihr wirklich auch richtig große Projekte?
Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wir fokussieren uns natürlich auch auf einen gewissen Zielkunden. Und unser Zielkunde ist der Hausbesitzer, der vor circa 20 Jahren gebaut hat, der heute drüber nachdenkt, sein Haus nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, sei es die Wärmepumpe, sei es die Photovoltaikanlage oder weil er sich ein Elektroauto kauft. Das ist unser Zielkunde. So haben wir auch, ich sage es mal, unsere gesamte Ansprache aufgebaut. Soll aber nicht heißen, dass wir nicht noch andere Bereiche oder andere Kundengruppen haben. Das ist einmal der Besitzer von einem Mehrfamilienhaus, der hat eine ganz ähnliches Interesse, genauso wie der Besitzer von kleineren Unternehmen, der versucht, mit unserer Hilfe seine Energiekosten zu reduzieren. Also das heißt, wir sprechen da immer mit dem Entscheider, also die Kunden, die uns dann letztlich auch beauftragen. Wir bauen keine Freilandanlagen, wir bauen keine Balkonanlagen, die momentan sehr, sehr beliebt sind. Also das heißt, das ist unser Fokus.
Als Steuerberater interessiert mich natürlich auch immer so ein bisschen die Zahlen und die Rechtsformen. Ihr seid ja in der GmbH und Co. KG unterwegs. Was hat euch dazu bewogen, die Rechtsform zu nutzen und auch noch immer zu behalten?
Das kam eigentlich daher, dass wir die KG, GmbH und Co. KG gegründet haben, kam daher, dass wir als GbR gestartet sind. Und dann ist es irgendwie so eine logische Schlussfolgerung, dass man dann nicht aus einer GbR eine GmbH macht, sondern aus rein steuerlicher Sicht ist da die KG das Sinnvollste. Und um diesen Haftungsanteil mit in die KG zu bringen, gründet man typischerweise noch eine Haftungs-GmbH. Und daraus ist dann die GmbH und Co. KG geworden. Und dabei sind wir jetzt eigentlich knapp 20 Jahre geblieben.
Ja, ist auch eine gute Wahl. Also wenn wir was gestalten, ist es meistens auch GmbH und Co. KG oder halt eine persönliche Holdingstruktur, eins von den beiden. Und da gibt es auch nicht das eine ist besser als das andere, sondern für den einen passt das eine, für den anderen das andere. Sehr gut. Wie nimmst du denn die Zusammenarbeit mit Banken wahr? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch schon mal einen gewissen Bereich vorzufinanzieren habt oder Franchise-Nehmer zumindest. Ich sag mal, die Anlagen kosten ja auch Geld und bevor man das von den Bauherren kriegt, geht man vielleicht mal ein bisschen Vorkasse. Habt ihr da Unterstützung von Banken oder müsst ihr das immer alles selber stemmen?
Also es sind ja zweierlei Arten der Finanzierung, die wir haben. Das ist einmal das Unternehmen zu finanzieren. Da ist es tatsächlich in den letzten Jahren schwieriger geworden, seitens der Banken, hier Gründungen zu finanzieren. Wir haben da lange mit einer nenne es mal Hausbank zusammengearbeitet, die tatsächlich fast alle Finanzierung für unsere Franchise-Partner übernommen hat. Das ist aber ein bisschen schwieriger geworden, und durch die große Insolvenzwelle in Deutschland ist das tatsächlich nicht leichter geworden. Wir haben da engen Kontakt zu verschiedenen Banken, sind auch bei den Bürgschaftsbanken mal vorstellig geworden, also die kennen uns. Das jetzt mal auf Franchise-Nehmer- und Gründungsseite. In Richtung Endkunden ist es eigentlich immer unser Ziel, auch mit unseren Kunden Vorkasse zu vereinbaren. Nicht Vorkasse bei Auftragsabschluss, sondern ein paar Tage, bevor wir die Anlage dann montieren. Das akzeptieren auch sehr viele Kunden. Aber es ist natürlich hier auch ein bisschen schwieriger geworden. Auch die Endkunden haben da die Befürchtung, dass wir das Geld, das sie uns dann schon vorab überweisen, nicht ganz seriös nutzen. Also wir haben jetzt auch Anfang des Jahres haben wir da auch so eine Art Schutzbrief für uns aufgebaut. Das heißt, der Kunde, der Befürchtungen hat, der bekommt von uns eine Bürgschaft und das zieht sich dann auch über die Fertigstellungssicherheiten bis hin, dass er auch langfristige Bürgschaften hat, dass seine Anlage auch sauber funktioniert und wir auch die Gewährleistung übernehmen.
Peter, wir sind leider schon am Schluss unserer Sendezeit angekommen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch deine Einschätzung geben, wie es für die Branche in den nächsten Jahren weitergeht.
Also generell jetzt so in unserem Bereich dezentrale Energiesysteme oder Energieversorgung für Strom und Wärme. Also das ist ein Bedarf, der immer vorhanden ist. Also das heißt Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäusern. Das heißt, der Bedarf wird weiterhin vorhanden bleiben. Das ist sagen auch alle Statistiken voraus. Und natürlich ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren schon mal etwas höher gewesen, aber das ist in vielen anderen Branchen genauso. Ich würde mal sagen, wer in der Branche tätig ist, einen guten Service bietet und auch langfristig denkt, der hat hier eine gute Branche. Es gibt in jeder Branche mal Höhen und Tiefen und da darf man sich nicht verängstigen lassen. Also das heißt, ich gehe da optimistisch in die künftigen Märkte. Jedes Jahr hat neue Herausforderungen. Wir sind jetzt ja im Januar 26. Ja, jetzt dieses Jahr haben wir wieder andere Voraussetzungen. Es wird vom Gesetzgeber ein bisschen was verändert. Also der Optimismus darf nicht weichen.
Peter, ganz vielen Dank für die tollen Schlusspunkte und auf meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch zum tollen Erfolg, den ihr hattet. Und für die Zukunft wünsche ich euch alles Gute.
Daniel, danke für die Einladung und dass ich hier mit dir darüber sprechen durfte.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Kontax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.